Vater im Himmel, wir wollen hören, rede du. Amen. Ich lese zunächst den Predigttext aus Epheser 6, die Verse 18 bis 24. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Betet auch für mich. Betet, bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben. Dann kann ich das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt machen. Ich bin ja als Gottes Gesandter für das Evangelium tätig. Und gerade deshalb bin ich zurzeit im Gefängnis. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und diese Botschaft frei und offen weitergeben kann. Nun werdet ihr aber auch etwas über mich erfahren wollen und darüber, wie es mir geht und was ich tue. Tychikus, unser geliebter Bruder und mein treuer Mitarbeiter im Dienst für den Herrn, wird euch alle Neuigkeiten mitbringen. Wenn ich ihn zu euch schicke, dann genau aus diesem Grund. Ihr sollt erfahren, wie es um uns steht und sollt durch seinen Besuch gestärkt und ermutigt werden. Allen Geschwistern wünsche ich Frieden von Gott, dem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn. Frieden und Liebe und Glauben. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben. Er schenke euch unvergängliches Leben. Liebe Gemeinde, unser Predigttext ist von zwei zentralen Begriffen geprägt: Gebet und Gnade. In den Versen 21 bis 24 unseres Predigttexts wird deutlich, wie Paulus die Gemeinde ermutigen und stärken will. Der Brief wird wahrscheinlich persönlich von einem engen Mitarbeiter, nämlich Tychikus, überbracht. Dies dient auch dazu, dass der Austausch nicht nur schriftlich mittels des Briefes erfolgt, sondern durch persönlichen Kontakt. Mit den Versen 23 und 24 greift Paulus den Friedensgruß vom Anfang des Briefes wieder auf. Frieden, Gnade und unvergängliches Leben allen Glaubensgeschwistern, heißt es dort in Kapitel 1, Vers 2. Das heißt, Paulus beendet seinen Brief so, wie er ihn begonnen hat. Er spricht der Gemeinde die Gnade Gottes zu. Bei der Gnade Gottes geht es nicht nur um die Gunst eines sozial und gesellschaftlich höherrangigen gegenüber einer auf niedrigerem Rang stehenden Person, wie Gnade im Allgemeinen definiert werden kann. Die Gnade Gottes kommt im Erlösungsgeschehen in Jesus Christus zum Ausdruck und kann als Zusammenfassung verstanden werden dessen, was Begriffe wie Heil, Liebe und Freundschaft Gottes umschreiben, eingehüllt in die Gnade Gottes, sein Heil, seine Barmherzigkeit, Güte und Gerechtigkeit, seine Liebe und Freundschaft, darf die Gemeinde ihren Weg der Nachfolge gehen. Was das konkret im Alltag bedeutet, hat Paulus im Brief mannigfaltig beleuchtet. Bevor er aber nun am Ende des Briefes zu diesem Friedens- und Gnadenwunsch für die Gemeinde kommt, fordert er sie auf, immer und überall zu beten. Beten heißt, sich öffnen für die Gnade Gottes, für das, was Gott uns mitteilen will. Im Gebet wird uns bewusst, dass wir nicht allein sind. Und im Gebet werden wir eins mit allen Betern vor uns und mit uns weltweit. Indem wir uns betend Gott zuwenden, bekommen wir einen anderen Blick auf unser Leben, auf unsere Mitmenschen, auf die Welt, in der wir leben. Das Gebet, so sagt es uns Paulus in den Versen 18 bis 20, soll vom Heiligen Geist geleitet sein, mit Ausdauer und Beharrlichkeit erfolgen, und wir sollen beten, ganz besonders für alle, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Also für unsere Mitchristen weltweit. Dabei fällt mir auf, dass für Paulus beim Beten hier ein Wir und gar nicht so sehr das Ich des Beters im Fokus ist, wie das bei unseren Gebeten so oft der Fall ist. Damit ist Paulus ganz auf der Linie von Jesus selbst. Das Mustergebet schlechthin, das Jesus uns hinterlassen hat, ist schließlich das Unser Vater und nicht etwa das Mein Vater. Die Gemeinschaft der Gläubigen soll im Mittelpunkt unseres Denkens stehen, wenn wir beten. Das Ziel, das Paulus mit dem Gebet der Gemeinde verfolgt sehen will, ist dies, das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Nicht, dass Gott unser Beten nötig hätte. Wir brauchen das Gebet, weil es uns trotz unserer endlichen Kraft zuversichtlich und geduldig, hoffnungsvoll und mutig, zufrieden und dankbar macht. Dass wir beten dürfen, ist also Gnade, gerade auch dann, wenn Gott uns so fern zu sein scheint, dass wir seine Wege so gar nicht verstehen. Wenn seine Wege so gar nicht zu unseren Plänen und unseren Vorstellungen passen. Beim Nachdenken über das Beten fällt uns selbstverständlich zuerst ein, wie Jesus auf die Frage seiner Jünger antwortete, als sie von ihm wissen wollten, wie denn richtig zu beten sei. Es gibt aber auch noch ganz andere Berichte über das Beten in der Bibel. Zum Beispiel wird uns im ersten Buch Mose eine ganz eigenartige Geschichte darüber erzählt, wie Abraham fürbittend vor Gott eintritt. Vor Gott tritt, nachdem der ihm mitgeteilt hatte, dass er unterwegs sei, die Städte Sodom und Gomorra zu zerstören. Dass diese Städte das göttliche Gericht im wahrsten Sinn des Wortes verdient hatten. Daran hat Abraham zwar keinen Zweifel, zu gut weiß er Bescheid über das, was dort so läuft. Schließlich wohnt sein Neffe Lot in Sodom. Gleichwohl beginnt Abraham unverzüglich damit, regelrecht mit Gott zu feilschen. Es könnten 50 Gerechte darin wohnen. Gott sagt zu, wenn dort 50 Gerechte zu finden wären, würde er die Städte verschonen. Und jetzt beginnt ein Handel wie auf einem orientalischen Bazar. Nacheinander handelt Abraham Gott herunter. 45, 40, dann 30, 20. Immer weiter geht Gottes Zugeständnis der Gnade. Bei 10 schließlich gibt Abraham auf. Nicht einmal 10 Gerechte sind in diesen Städten zu finden. Weshalb gibt Abraham hier jetzt auf? Im späteren Israel ist 10 die Mindestanzahl von Juden für die Gründung einer eigenen Synagoge, einer eigenen jüdischen Gemeinde in einer Stadt. Wenn es weniger als 10 sind, dann sind das Einzelpersonen, die sich aus der Stadt retten können. Wenn es dort aber eine Gemeinde gibt, dann ist das die Rettung für die ganze Stadt. Ist uns bewusst, welche Bedeutung das Vorhandensein einer Gemeinde für unsere Städte hat? Und wie wichtig unser Eintreten im Gebet vor Gott für unsere Stadt ist. Abraham bittet Gott um Gnade für die Sünder in Sodom und Gomorra. Wir sehen hier exemplarisch, wie Gebet und Gnade zusammengehören. Damit nun niemand denkt, das sei nur für das Alte Testament gültig gewesen. Noch eine Geschichte aus dem Neuen Testament. Jesus selbst bestätigt diese Sicht des Betens, indem er das Gleichnis von der Witwe erzählt, die dem ungerechten Richter mit ihrem beharrlichen Bitten schließlich so auf die Nerven geht, dass er ihr zu ihrem Recht verhilft, nur um endlich seine Ruhe zu haben. Jesu Folgerung: Sollte Gott nicht auch Recht schaffen? Seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen. Vielleicht fragt sich der eine oder die andere, ob wir Gott wirklich so auf die Nerven gehen dürfen. Die Bibel sagt ja, indem sie uns Abraham als Vater des Glaubens vorstellt. Jesus selbst sagt ja, indem er uns das Gleichnis von der Witwe erzählt. Ja, wir dürfen Gott mit unseren Gebeten bestürmen. Denn damit zeigen wir, dass wir unser Ergehen und das dieser Welt nicht in die eigenen Hände nehmen wollen, dass wir unser Schicksal und das der Welt nicht losgelöst von Gottes Willen sehen wollen. Es ist richtig, Gott mit dem Gebet um seine Gnade zu bestürmen. Denn in diesem stürmischen Gebet findet ein Grundvertrauen seinen Ausdruck, dass Gott letztlich uns und seine Welt retten will. Nun zeigt gerade das Beispiel aus dem Leben Abrahams, dass wir mit unserem Gebet Gott eben nicht in den Griff bekommen können. Sodom und Gomorra wurden trotz des Gebets Abrahams zerstört. Denn es waren noch nicht einmal 10 Gerechte darin zu finden. Gott wusste das. Abraham wusste es zunächst nicht. Die Zerstörung der Städte war gleichwohl kein Grund für ihn, sein Vertrauen auf Gott über Bord zu werfen. Wie wichtig beharrliches Gebet ist, zeigt ein Bericht von Bruder Andrew, dem Gründer von Open Doors. Er hat sich kurz nach dem Auseinanderbrechen der Sowjetunion mit dem litauischen Evangelisten Josef Bondarenko getroffen. Andrew, war begeistert von den Entwicklungen, seit Open Doors 7 Jahre zuvor eine Gebetskampagne für die Sowjetunion gestartet hatte, Doch Josef sagte dazu: Hört bitte nicht auf zu beten. Wir beten schon seit 70 Jahren. Jahrzehntelang hatten Christen für eine Öffnung des eisernen Vorhangs gebetet. Viele von ihnen haben die Erhörung ihrer Gebete nicht mehr erlebt. Andrew sagt dazu, du wirst vielleicht nie die Antwort auf dein Gebet sehen, aber das ist nicht das Thema. Bete, solange Gott dich dazu drängt, solange er dir eine Last aufs Herz legt. Noch einmal zu Abraham. Er betet nicht für sich selbst. Er betet für die Menschen von Sodom und Gomorra. Er betet für die Gottlosen und die Sünder. Er tritt vor Gott, um andere Menschen zu retten. Fürbitte für die Schlimmsten unter unseren Mitmenschen. Wer kommt denn auf so eine Idee? Gott selbst kommt auf eine solche Idee und er erwartet es von uns geradezu, dass wir im Gebet eintreten für Menschen, die sonst buchstäblich zum Teufel gehen. Es lohnt sich, für unsere Welt zu beten, auch wenn es auf ihr nur noch wenige Gerechte gibt, damit sie nicht untergeht in ihrem Wahn der Gier nach immer mehr. In der Fürbitte öffnen sich neue Spielräume des Lebens. Wenn wir für andere Menschen beten, nehmen wir ihre Zukunft in den Blick. Fürbitte verändert unsere Perspektive, aus der wir die Welt sehen und aus der wir die Menschen sehen, für die wir eintreten vor Gott. Wir machen ihre Not zu unserer Not und machen unsere Not zu Gottes Not. Wir lernen dadurch, unsere Mitmenschen mit den liebenden Vateraugen Gottes zu sehen und nicht immer nur sie aus unserer Perspektive heraus zu verurteilen. Abraham übernahm Verantwortung für die Menschen von Sodom und Gomorra. Sein Gebet kann uns ein Beispiel sein. Unsere Fürbitte kann sich wie ein schützender Mantel um diejenigen legen, für die wir beten. Das kann zu jeder Zeit und an jedem Ort geschehen. Es kann in einem kurzen Stoßgebet sein, am Morgen oder am Abend, beim Spaziergang oder beim Besuch einer Kirche oder Kapelle. Es muss ja nicht immer zugehen wie auf einem orientalischen Basar. Wenn unser Beten für andere nur geschieht im Vertrauen auf Gottes Gnade, dann wird es gesegnet sein. Amen. In den Versen 21 bis 24 unseres Predigttexts wird deutlich, wie Paulus die Gemeinde ermutigen und stärken will. Der Brief wird wahrscheinlich persönlich von einem engen Mitarbeiter, nämlich Tychikus, überbracht. Dies dient auch dazu, dass der Austausch nicht nur schriftlich mittels des Briefes erfolgt, sondern durch persönlichen Kontakt. Mit den Versen 23 und 24 greift Paulus den Friedensgruß vom Anfang des Briefes wieder auf. Frieden, Gnade und unvergängliches Leben allen Glaubensgeschwistern, heißt es dort in Kapitel 1, Vers 2. Das heißt, Paulus beendet seinen Brief so, wie er ihn begonnen hat. Er spricht der Gemeinde die Gnade Gottes zu. Bei der Gnade Gottes geht es nicht nur um die Gunst eines sozial und gesellschaftlich höherrangigen gegenüber einer auf niedrigerem Rang stehenden Person, wie Gnade im Allgemeinen definiert werden kann. Die Gnade Gottes kommt im Erlösungsgeschehen in Jesus Christus zum Ausdruck und kann als Zusammenfassung verstanden werden dessen, was Begriffe wie Heil, Liebe und Freundschaft Gottes umschreiben, eingehüllt in die Gnade Gottes, sein Heil, seine Barmherzigkeit, Güte und Gerechtigkeit, seine Liebe und Freundschaft, darf die Gemeinde ihren Weg der Nachfolge gehen. Was das konkret im Alltag bedeutet, hat Paulus im Brief mannigfaltig beleuchtet. Bevor er aber nun am Ende des Briefes zu diesem Friedens- und Gnadenwunsch für die Gemeinde kommt, fordert er sie auf, immer und überall zu beten. Beten heißt, sich öffnen für die Gnade Gottes, für das, was Gott uns mitteilen will. Im Gebet wird uns bewusst, dass wir nicht allein sind. Und im Gebet werden wir eins mit allen Betern vor uns und mit uns weltweit. Indem wir uns betend Gott zuwenden, bekommen wir einen anderen Blick auf unser Leben, auf unsere Mitmenschen, auf die Welt, in der wir leben. Das Gebet, so sagt es uns Paulus in den Versen 18 bis 20, soll vom Heiligen Geist geleitet sein, mit Ausdauer und Beharrlichkeit erfolgen, und wir sollen beten, ganz besonders für alle, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Also für unsere Mitchristen weltweit. Dabei fällt mir auf, dass für Paulus beim Beten hier ein Wir und gar nicht so sehr das Ich des Beters im Fokus ist, wie das bei unseren Gebeten so oft der Fall ist. Damit ist Paulus ganz auf der Linie von Jesus selbst. Das Mustergebet schlechthin, das Jesus uns hinterlassen hat, ist schließlich das Unser Vater und nicht etwa das Mein Vater. Die Gemeinschaft der Gläubigen soll im Mittelpunkt unseres Denkens stehen, wenn wir beten. Das Ziel, das Paulus mit dem Gebet der Gemeinde verfolgt sehen will, ist dies, das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Nicht, dass Gott unser Beten nötig hätte. Wir brauchen das Gebet, weil es uns trotz unserer endlichen Kraft zuversichtlich und geduldig, hoffnungsvoll und mutig, zufrieden und dankbar macht. Dass wir beten dürfen, ist also Gnade, gerade auch dann, wenn Gott uns so fern zu sein scheint, dass wir seine Wege so gar nicht verstehen. Wenn seine Wege so gar nicht zu unseren Plänen und unseren Vorstellungen passen. Beim Nachdenken über das Beten fällt uns selbstverständlich zuerst ein, wie Jesus auf die Frage seiner Jünger antwortete, als sie von ihm wissen wollten, wie denn richtig zu beten sei. Es gibt aber auch noch ganz andere Berichte über das Beten in der Bibel. Zum Beispiel wird uns im ersten Buch Mose eine ganz eigenartige Geschichte darüber erzählt, wie Abraham fürbittend vor Gott eintritt. Vor Gott tritt, nachdem der ihm mitgeteilt hatte, dass er unterwegs sei, die Städte Sodom und Gomorra zu zerstören. Dass diese Städte das göttliche Gericht im wahrsten Sinn des Wortes verdient hatten. Daran hat Abraham zwar keinen Zweifel, zu gut weiß er Bescheid über das, was dort so läuft. Schließlich wohnt sein Neffe Lot in Sodom. Gleichwohl beginnt Abraham unverzüglich damit, regelrecht mit Gott zu feilschen. Es könnten 50 Gerechte darin wohnen. Gott sagt zu, wenn dort 50 Gerechte zu finden wären, würde er die Städte verschonen. Und jetzt beginnt ein Handel wie auf einem orientalischen Bazar. Nacheinander handelt Abraham Gott herunter. 45, 40, dann 30, 20. Immer weiter geht Gottes Zugeständnis der Gnade. Bei 10 schließlich gibt Abraham auf. Nicht einmal 10 Gerechte sind in diesen Städten zu finden. Weshalb gibt Abraham hier jetzt auf? Im späteren Israel ist 10 die Mindestanzahl von Juden für die Gründung einer eigenen Synagoge, einer eigenen jüdischen Gemeinde in einer Stadt. Wenn es weniger als 10 sind, dann sind das Einzelpersonen, die sich aus der Stadt retten können. Wenn es dort aber eine Gemeinde gibt, dann ist das die Rettung für die ganze Stadt. Ist uns bewusst, welche Bedeutung das Vorhandensein einer Gemeinde für unsere Städte hat? Und wie wichtig unser Eintreten im Gebet vor Gott für unsere Stadt ist? Abraham bittet Gott um Gnade für die Sünder in Sodom und Gomorra. Wir sehen hier exemplarisch, wie Gebet und Gnade zusammengehören. Damit nun niemand denkt, das sei nur für das Alte Testament gültig gewesen. Noch eine Geschichte aus dem Neuen Testament. Jesus selbst bestätigt diese Sicht des Betens, indem er das Gleichnis von der Witwe erzählt, die dem ungerechten Richter mit ihrem beharrlichen Bitten schließlich so auf die Nerven geht, dass er ihr zu ihrem Recht verhilft, nur um endlich seine Ruhe zu haben. Jesu Folgerung, sollte Gott nicht auch Recht schaffen, seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Vielleicht fragt sich der eine oder die andere, ob wir Gott wirklich so auf die Nerven gehen dürfen. Die Bibel sagt ja, indem sie uns Abraham als Vater des Glaubens vorstellt. Jesus selbst sagt ja, indem er uns das Gleichnis von der Witwe erzählt. Ja, wir dürfen Gott mit unseren Gebeten bestürmen. Denn damit zeigen wir, dass wir unser Ergehen und das dieser Welt nicht in die eigenen Hände nehmen wollen, dass wir unser Schicksal und das der Welt nicht losgelöst von Gottes Willen sehen wollen. Es ist richtig, Gott mit dem Gebet um seine Gnade zu bestürmen, denn in diesem stürmischen Gebet findet ein Grundvertrauen seinen Ausdruck, dass Gott letztlich uns und seine Welt retten will. Nun zeigt gerade das Beispiel aus dem Leben Abrahams, dass wir mit unserem Gebet Gott eben nicht in den Griff bekommen können. Sodom und Gomorra würden trotz des Gebets Abrahams zerstört. Denn es waren noch nicht einmal 10 Gerechte darin zu finden. Gott wusste das. Abraham wusste es zunächst nicht. Die Zerstörung der Städte war gleichwohl kein Grund für ihn, sein Vertrauen auf Gott über Bord zu werfen. Wie wichtig beharrliches Gebet ist, zeigt ein Bericht von Bruder Andrew, dem Gründer von Open Doors. Er hat sich kurz nach dem Auseinanderbrechen der Sowjetunion mit dem litauischen Evangelisten Josef Bondarenko getroffen. Er, Andrew, war begeistert von den Entwicklungen, seit Open Doors 7 Jahre zuvor eine Gebetskampagne für die Sowjetunion gestartet hatte. Doch Josef sagte dazu: Hört bitte nicht auf zu beten. Wir beten schon seit 70 Jahren. Jahrzehntelang hatten Christen für eine Öffnung des eisernen Vorhangs gebetet. Viele von ihnen haben die Erhörung ihrer Gebete nicht mehr erlebt. Andrew sagt dazu: Du wirst vielleicht nie die Antwort auf dein Gebet sehen, aber das ist nicht das Thema. Bete, solange Gott dich dazu drängt, solange er dir eine Last aufs Herz legt. Noch einmal zu Abraham. Er betet nicht für sich selbst. Er betet für die Menschen von Sodom und Gomorra. Er betet für die Gottlosen und die Sünder. Er tritt vor Gott, um andere Menschen zu retten. Fürbitte für die Schlimmsten unter unseren Mitmenschen. Wer kommt denn auf so eine Idee? Gott selbst kommt auf eine solche Idee und er erwartet es von uns geradezu, dass wir im Gebet eintreten für Menschen, die sonst buchstäblich zum Teufel gehen. Es lohnt sich, für unsere Welt zu beten, auch wenn es auf ihr nur noch wenige Gerechte gibt, damit sie nicht untergeht in ihrem Wahn der Gier nach immer mehr. In der Fürbitte öffnen sich neue Spielräume des Lebens. Wenn wir für andere Menschen beten, nehmen wir ihre Zukunft in den Blick. Fürbitte verändert unsere Perspektive, aus der wir die Welt sehen und aus der wir die Menschen sehen, für die wir eintreten vor Gott. Wir machen ihre Not zu unserer Not und machen unsere Not zu Gottes Not. Wir lernen dadurch, unsere Mitmenschen mit den liebenden Vateraugen Gottes zu sehen und nicht immer nur sie aus unserer Perspektive heraus zu verurteilen. Abraham übernahm Verantwortung für die Menschen von Sodom und Gomorra. Sein Gebet kann uns ein Beispiel sein. Unsere Fürbitte kann sich wie ein schützender Mantel um diejenigen legen, für die wir beten. Das kann zu jeder Zeit und an jedem Ort geschehen. Es kann in einem kurzen Stoßgebet sein, am Morgen oder am Abend, beim Spaziergang oder beim Besuch einer Kirche oder Kapelle. Es muss ja nicht immer zugehen wie auf einem orientalischen Basar. Wenn unser Beten für andere nur geschieht im Vertrauen auf Gottes Gnade, dann wird es gesegnet sein. Amen.